DW Menschen und Märkte.
Der nächste Handelsstreit, diesmal zwischen Japan und Südkorea. Außerdem, China plant ein Punktekonto für Firmen. Und Deutschland diskutiert über die Wiedereinführung der Vermögensteuer. Herzlich willkommen zu diesen Themen. Ich bin Andreas Becker. Der Handelsstreit zwischen Japan und Südkorea hat sich heute noch einmal verschärft. Seit Mittwoch gilt Südkorea in Japan nicht mehr als bevorzugter Handelspartner. Das stellt insbesondere koreanische Hightech-Konzerne wie Samsung vor Probleme, die für die Chipherstellung auf Vorprodukte aus Japan angewiesen sind. Katrin Erdmann berichtet.
Der Beschluss ist schon länger gefasst. Jetzt tritt er in Kraft. Bestimmte japanische Exportprodukte nach Südkorea werden ab sofort strenger kontrolliert. Japan streicht das Nachbarland von der sogenannten weißen Liste für bevorzugte Handelspartner. Komponenten für die wichtige südkoreanische Halbleiterindustrie können damit voraussichtlich nicht so zügig exportiert werden wie bisher. Wir bedauern den Rückzug Japans und protestieren gleichzeitig dagegen, sagte ein Sprecher des südkoreanischen Außenministeriums und forderte, zum Verhandlungstisch zurückzukehren. Mit den verschärften Exportbedingungen reagiert die rechtskonservative japanische Regierung auf mehrere Gerichtsurteile, die japanische Firmen zu Entschädigungszahlungen wegen Zwangsarbeit im Zweiten Weltkrieg verurteilt hatten. Seit Wochen verschärft sich zwischen den beiden Ländern der Tonfall. Zuletzt hatte Südkorea ein Geheimdienstabkommen nicht verlängert. Die USA, der wichtigste Verbündete beider Staaten in der Region, versuchte bisher vergeblich zu vermitteln.
Katrin Erdmann berichtete aus Tokio. Im Studio ist jetzt mein Kollege Alex Freund, der gerade von einer Reise aus Seoul zurückgekehrt ist und beide Länder, Südkorea und Japan, gut kennt. Alex, was bedeutet die jüngste Eskalation Japans konkret für koreanische Firmen?
Also Japan ist für Südkorea, für den Außenhandel nicht so wichtig. Das macht nur 8% aus. China ist da viel, viel wichtiger, 24%. Also Japan und USA sind immer noch kleiner als China. Aber es gibt eine sehr, sehr große Abhängigkeit von Japan in einzelnen Schlüsseltechnologien. Und jetzt haben ja die Japaner sozusagen Exportbeschränkungen für 3 chemische Elemente verhängt. Und das bedeutet, dass ganz gezielt die südkoreanische Produktion von Halbleitern und von vor allem Handy-Displays, aber auch von anderen Flachbildschirmen betroffen sind. Und das hätte sehr, sehr dramatische Auswirkungen, wenn da jetzt keine Einigung gefunden wird. Dann wären diese Chaebols, also wie Samsung, LG und SK und so, die hätten dann wahrscheinlich ungefähr Ende September wirkliche Produktionsengpässe.
Nun hat ja Südkorea auch schon angekündigt, dass es Japan seinerseits von der Liste der bevorzugten Partner streichen will. Das ist noch nicht umgesetzt. Strikt auf Wirtschaft und Handel bezogen, welches Land braucht die Waren des anderen Landes mehr?
Also auch Japan kann sich diesen Handelsstreit eigentlich wirklich nicht leisten. Auch in Japan sind die Gesamtausfuhren in den letzten 8 Monaten rückläufig. Und das war ja vor dem eigentlichen Handelsstreit mit Südkorea. Das heißt, auch die massiven Boykottaufrufe, die es jetzt in Südkorea gibt, also es werden wirklich die ganzen japanischen Produkte kaum noch gekauft. Das geht gegen Modelabels, gegen Biermarken, gegen Automarken. Die Europäer freuen sich da jetzt gerade sehr. Aber auch der Tourismus ist komplett zusammengebrochen. Nur langfristige Buchungen werden überhaupt noch realisiert. Alles andere ruht. Selbst Lebensmittel werden jetzt gerade besonders streng aus Japan kontrolliert. Sie könnten ja dann doch radioaktiv verseucht sein. Wir reden von der Reaktorkatastrophe Fukushima von 2011.
Hintergrund des ganzen Handelsstreits sind ja Reparationsfragen aus der Zeit zwischen 1905 und 1945. Damals war Korea von Japan besetzt und viele Koreaner mussten als Zwangsarbeiter für japanische Firmen arbeiten. Wie kann es sein, dass etwas, das so lange zurückliegt, immer noch nicht geklärt wird und für Streit sorgt?
Es ist geklärt. Es gibt einen Grundlagenvertrag von 1965. Da ist das praktisch mehr oder weniger abgegolten. Aus japanischer Sicht. Damals wurde eine Einigung getroffen. Es wurden 300 Millionen Dollar gezahlt. Damit sollen alle staatlichen, aber auch alle privaten Ansprüche abgegolten sein. Diesen Vertrag hat damals der Machthaber Park ausgehandelt. Es gibt auch einen ähnlichen Vertrag für die Trostfrauen. Da geht es um 6,7 Millionen Dollar. Den hat 2015 die Tochter dieses Machthabers, ebenfalls Frau Park, ausgehandelt. Das heißt, die japanische Seite sagt, was wollt ihr eigentlich von uns? Es ist doch eigentlich alles geklärt. Das Problem an der ganzen Sache ist, das oberste südkoreanische Gericht hat aber jetzt gesagt, das ist eigentlich nur eine zwischenstaatliche Regelung. Aber die individuellen Ansprüche sind damit nicht abgegolten. Damit folgt sozusagen das oberste südkoreanische Gericht auch der internationalen gegenwärtigen völkerrechtlichen Auffassung. Also es ist nicht so ganz abwegig. Und das Besondere daran ist noch, diese ganzen Verträge wurden immer klammheimlich ausgehandelt, ohne Partizipation, ohne Beratung. Und die neue Regierung in Südkorea will eben Transparenz. Sie sagt, wir wollen mal wissen, was wurde da eigentlich ausgehandelt, und deswegen holen sie das wieder nach vorne. Und sie wollen natürlich auch sagen, wir reden der Justiz nicht rein, denn wir haben Gewaltenteilung in Südkorea.
Nun gibt es Konflikte zwischen Japan und Südkorea ja schon einige. Du hast gerade die Trostfrauen angesprochen. Es gibt auch einen Streit um eine Inselgruppe. Es gibt den aktuellen Streit um die Zwangsarbeiterentschädigung. Neu ist allerdings, dass daraus auch ein Handelsstreit wird, der ernsthafte wirtschaftliche Konsequenzen haben kann. Haben die beiden Länder von US-Präsident Trump gelernt, oder wieso kommt der Wille, das so zu eskalieren im Moment?
Also zumindest was die gezielten Nadelstiche angeht, da hatten sie sicherlich auf Trump geguckt, und sie gucken dann schon, was tut dem jeweils anderen richtig weh. Und was auch von Trump gelernt ist, ist dieses erstmal Druck aufbauen und dann möglicherweise verhandeln. Aber das ist natürlich nicht so ganz überzeugend, denn beide Länder sind wirklich sehr erfolgreiche Exportnationen. Sie haben beide kaum eigene Rohstoffe, brauchen also dringend Import. Beide sind glühende Verfechter eigentlich eines freien Welthandels, und beide leiden massiv unter den chinesisch-US-amerikanischen Handelsstreitereien. Das Problem ist, es ist einfach komplett verfahren, und sie wissen nicht, wie sie da wieder rauskommen können. Es gibt keinerlei Eskalationsbremse, und es schaukelt sich entsetzlich hoch, und sie wissen wirklich nicht, keiner weiß so richtig, wie man aus der Nummer rauskommt.
Gibt es denn deiner Beobachtung nach ein Land, das vielleicht konzilianter ist, mehr Gesprächsbereitschaft zeigt, oder sind beide gleich sturköpfig?
Also Moon hat jetzt vor wenigen Tagen beim Unabhängigkeitstag, sagen wir mal, die Hand ausgestreckt und hat gesagt, lasst uns das doch im Dialog regeln. Die Begeisterung von japanischer Seite war jetzt eher verhalten, um es mal so auszudrücken. Das Schlimme daran ist, dass die Amerikaner sozusagen als vermittelnde Kraft fehlen. Früher haben die sozusagen, wurden diese Probleme auf Arbeitsebene geregelt, und wenn es nicht ging, dann hat der große Bruder USA sanften oder auch richtigen Druck ausgeübt. USA fehlt komplett, und das Problem ist jetzt, dass aktuell praktisch, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Und das ist in dem Fall ganz klar China. Auch was geopolitisch angeht, was die Haltung gegenüber Nordkorea zum Beispiel angeht. Moon will die Entspannungspolitik, er will, dass die strikten Sanktionen gelockert werden. Japan sieht eine Annäherung als absolute Bedrohung und ist gegen jede Lockerung von Sanktionen. Und auch da kann sich sozusagen China entspannt zurücklehnen und sagen, seht ihr, eventuell springt sogar China jetzt noch ein und liefert diese Elemente, die Japan jetzt nicht mehr an Südkorea liefert. Das wäre natürlich dann noch die Krönung, aber man merkt schon, da verschieben sich die Gewichte ganz dramatisch in Ostasien, und die Ordnungsmacht Amerika ist einfach nicht mehr vorhanden.
Was glaubst du, kurz gefasst, wie es weitergeht?
Ich glaube, wir werden jetzt noch viele, viele Drehungen an der Eskalationsschraube erleben, und wir hoffentlich finden wir dann irgendeine Lösung, vielleicht sogar mit europäischer Hilfe, die da deeskalierend wirkt. Aber momentan sieht es wirklich nicht so aus, weil in beiden Ländern wirklich die nationalistischen Gruppierungen sehr, sehr stark sind, und beide Regierungen haben eigentlich kaum Handlungsfähigkeit. Abe, der ja selber sehr nationalkonservativ ist, kann sich eigentlich kaum noch ein Entgegenkommen gegenüber Korea erlauben, und Moon hat sich auch sehr, sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Also von daher deutet es darauf hin, dass diese beiden asiatischen Volkswirtschaften wirklich mit voller Geschwindigkeit erstmal in den nächsten Wochen und Monaten aufeinander knallen.
Mein Kollege Alex Freund über den Handelsstreit zwischen Japan und Südkorea. Alex, vielen Dank. Wir bleiben in Asien und blicken nach China. Dort ist die Regierung dabei, ein höchst umstrittenes Punktesystem für jeden einzelnen Bürger einzuführen. Punkteabzug gibt es für Fehlverhalten, seien es Verbrechen, Verkehrsdelikte oder Pöbeln auf Social Media. Vorbildliches Verhalten wird dagegen mit 9 Punkten belohnt. Und am Ende hat dann jeder eine Zahl, von der alles abhängt. Die Kreditvergabe ebenso wie die Zuteilung von Studienplätzen. Kaum bekannt ist bisher aber, dass ein ähnliches System auch für Unternehmen geplant ist. Heute hat die Europäische Handelskammer in Peking eine Studie dazu vorgestellt. Demnach ist kaum eine Firma auf das Punktesystem vorbereitet. Axel Dorloff.
Es ist die Idee für eine bessere Moral in der Wirtschaft. Alle verfügbaren Informationen zu einem Unternehmen werden vom Staat gesammelt. Es gibt Minuspunkte und Pluspunkte. Jedes Unternehmen erhält einen Punktestand. Auch jetzt schon gibt es in China eine Vielzahl einzelner Ratings in der Wirtschaft. Aber nächstes Jahr soll alles in einem Datensatz zusammenlaufen. Chinas Sozialkreditsystem für Unternehmen ist dann Realität, sagt Jörg Wuttke, Präsident der EU-Handelskammer in Peking. Die Kammer hat jetzt gemeinsam mit der Firma Sinolytics eine Studie veröffentlicht. Titel: Die digitale Hand.
Das Neue ist die Kybernetik von der ganzen Angelegenheit. Das heißt, Zusammenfassen von Informationen, die eh schon bestehen, also im Steuerwesen, beim Zoll, bei den Umweltbehörden. Und das wird jetzt nicht nur von Fall zu Fall bewertet, sondern man ist praktisch am Ende des nächsten Jahres als Firma mit einer Note wie in der Schule bewertet.
Und diese Note ist dann Grundlage für alles, was ein Unternehmen auf dem chinesischen Markt macht. Ob man überhaupt operativ tätig sein darf, wie hoch die Zinssätze bei der Bank sind, welche Auflagen es beim chinesischen Zoll gibt oder wie die Chancen bei Vergabeverfahren sind. Wer sich an Regeln hält, wird belohnt. Wer aber gegen Umweltauflagen verstößt, Steuern hinterzieht oder bei der Korruption erwischt wird, bekommt Probleme. Bis hin zum Geschäftsverbot. Das Ziel: Markt und Wirtschaft sollen besser werden.
Warum China das einführt, kann ich verstehen. Die wollen das benutzen, um hier ihre Economic Landscape, um ihre Wirtschaft in Ordnung zu bringen. Das ist im Grunde genommen ein Versuch, den Markt dazu zu bringen, also uns zum Beispiel unsere Unterlieferanten zu bewerten und uns besser an die Gesetze zu halten. Im Grunde ein ganz smarter Ansatz. Es hat viele Fallstricke und die gucken wir uns jetzt an. Wir haben noch genug Vorlaufzeit, müssen wir mal sehen, wie das dann nächstes Jahr umgesetzt wird.
Und genau da liegt das Problem. Keiner weiß genau, wie China das Sozialkreditsystem für Unternehmen konkret umsetzen wird. Bislang mangelt es an Informationen und Transparenz der chinesischen Regierung. Die meisten Unternehmen seien unvorbereitet, sagt EU-Kammerpräsident Jörg Wuttke.
Im Grunde genommen sind alle Firmen blind. Das ist unglaublich, was also die Thematik angeht, den Einfluss, den das auf das zukünftige operative Geschäft hat. Also es ist ja unglaublich, dass wir 1600 Mitglieder bei der EU-Kammer haben und vielleicht 10 wissen davon und haben sich jetzt aktiv vorbereitet. Und wenn Sie bei den Amerikanern, Franzosen, Japanern fragen, die wissen zum Teil gar nicht, von was sie reden.
Die Unsicherheiten sind groß, auch unter deutschen Unternehmen. Die Deutsche Handelskammer in China hat unter ihren Mitgliedern eine Umfrage gemacht. Danach sind 7 von 10 deutschen Unternehmen nicht mit dem chinesischen Scoring-System vertraut. Die Deutsche Kammer fordert deshalb von der chinesischen Regierung, möglichst schnell und umfassend zu informieren. Ein Anliegen, das auch Bundeskanzlerin Angela Merkel nach Peking tragen wird. Die kommt Ende nächster Woche zum Staatsbesuch nach China.
Axel Dorloff war das mit einem Bericht aus Peking. Der deutsche Finanzminister Olaf Scholz hat vor kurzem seine Kandidatur zum Parteivorsitzenden der Sozialdemokraten bekannt gegeben. Nur wenige Tage später stieß er dann eine Debatte über die Wiedereinführung der Vermögensteuer an. Die wird in Deutschland seit 1997 nicht mehr erhoben. Inzwischen hat die SPD die Eckpunkte für eine solche Steuer vorgelegt und sich dabei von den Schweizern inspirieren lassen. Wir werfen deshalb einen Blick über die Alpen, wo Vermögen seit dem 19. Jahrhundert besteuert werden, ohne dass es die Menschen dort besonders aufregt. Aus Zürich, Dietrich Karl Meurer.
Im Büro der liberalen Schweizer Denkfabrik Avenir Swiss in Zürich. Der Ökonom Marco Salvi zeigt auf ein Diagramm. Es veranschaulicht die Verteilung von Vermögenswerten und gezahlter Vermögenssteuer.
So, die Tabelle zeigt, dass die 10% vermögendsten Zürcher besitzen rund 70% aller Vermögen im Kanton und tragen zu 93% der Vermögenssteuer bei.
Seit dem 19. Jahrhundert wird in der Schweiz die Vermögenssteuer erhoben. Sie ist eine Art Ergänzungssteuer zur Einkommenssteuer, erklärt Marco Salvi.
Sie wird von den Kantonen erhoben, praktisch auf allen Vermögenswerten, also zum Beispiel auch Betriebe. Betriebskapital wird auch besteuert, Immobilien bis zu Luxusgütern.
Sie wird also auch fällig für Autos, Yachten, Kunstwerke und selbst für Pferde. Die Vermögenssteuer ist progressiv gestaltet, das heißt, sie fällt umso höher aus, je größer das Vermögen ist. Freigrenzen sorgen dafür, dass bei kleinen Vermögen keine Abgabe geleistet werden muss.
Nicht der Mittelstand, auch nicht der Durchschnittseigenheimbesitzer.
Insgesamt nahmen im Jahr 2016 die Kantone und Gemeinden über die Vermögenssteuer rund 7 Milliarden Franken ein. Das entspricht umgerechnet etwa 6,4 Milliarden Euro. Das macht nur etwas mehr als einen Zehntel der eingenommenen Einkommenssteuern aus. Daher schätzt Ökonom Marco Salvi die Bedeutung dieser Steuer als eher gering ein.
Für die Kantone ist das nicht unerheblich, aber im Vergleich zu anderen Einnahmen wie die Einkommensteuer oder auch die Mehrwertsteuer für den Bund ist sie natürlich wenig wichtig.
Wer sie zahlen muss, empfindet die Vermögenssteuer als ungerecht.
Weil die belastet Vermögenswerte, die schon besteuert wurden.
Ganz anders bewerten die Schweizer Jusos die Vermögenssteuer. Sie leiste einen wichtigen Beitrag zur sozialen Gerechtigkeit, sagt etwa Juso-Chefin Tamara Funicello.
Wenn Leute, die viel verdienen, dann dies auch höher besteuern müssen, dann ist das ein Teil Gerechtigkeit, weil Steuern, die eingenommen werden, die können dann auch rückverteilt werden zu der Bevölkerung. Die können dann in den öffentlichen Dienst investiert werden, in Bildung, in öffentlichen Verkehr und so weiter und so fort.
Doch gäbe es für Wohlhabende in der Schweiz zu viele Schlupflöcher und Ausweichmöglichkeiten. Tamara Funicello kritisiert die Höhe der Steuersätze bei der Besteuerung von Vermögen.
Wir finden die Vermögenssteuer grundsätzlich gut, aber sie müsste einfach um einiges höher sein. Und vor allem, es gibt halt massive Unterschiede, je nach Kanton. Und das ist eine Schwierigkeit.
Tatsächlich kann man durch einen Umzug die Steuerlast drücken. Denn die Steuersätze sind in den verschiedenen Kantonen unterschiedlich hoch. Sie liegen zwischen 0,2 und 1%. Im letzten Jahr gab es in der italienischsprachigen Schweiz im Tessin eine Volksabstimmung zur Vermögenssteuer. Es ging nicht um eine Erhöhung, sondern um eine Senkung des Steuersatzes. Eine Abschaffung stand nicht zur Debatte. Das bestätigt, was Ökonom Marco Salvi sagt.
Sie ist gut akzeptiert, würde ich sagen, in der Schweiz, aber ihre Bedeutung ist relativ gering.
Die Vermögenssteuer in der Schweiz. Aus Zürich berichtete Dietrich Karl Meurer. Und das war's für heute im Wirtschaftspodcast. In der Technik war Jürgen Kuhn, am Mikrofon Andreas Becker. Danke fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis morgen.
Das war ein Podcast der DW.